Das Gotteswort, welches wir unserer Predigt zugrunde legen, steht im 1. Korintherbrief im 1. Kapitel. Der Apostel Paulus schreibt: Seht doch, liebe Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch Gott aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Liebe Gemeinde, Jesus ist uns von Gott gemacht zur Weisheit. Also über diesen Satz aus unserem Predigtext habe ich vor längerer Zeit auch mit unseren Konfirmanden nachgedacht. Und Jesus ist uns zur Weisheit gemacht, also für die Konfirmanden war das klar. Wenn wir zu Jesus gehören, dann sind wir auch in der Schule schlauer. Jesus hilft uns auch, durchs Abitur zu kommen. Und es kann sogar sein, dass wir mit Jesus auch die Kreuzworträtsel besser lösen als die Ungläubigen. So war damals die Meinung. Ich habe das den Konfirmanden nicht geglaubt. Ich habe ihnen erklärt, bei dieser Jesus-Weisheit, von der hier die Rede ist, da geht es gar nicht um den Intelligenzquotienten und um gute Zensuren, sondern hier geht es um Gottes Weisheit, nicht um die Weisheit dieser Welt, die man in der Schule lernt. Es steht ja geschrieben, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Liebe Gemeinde, das Wissen dieser Unser Welt ist sehr begrenzt und ist sehr vorläufig und lückenhaft. Denn es ist ja also geradezu tragisch, obwohl in unserer Welt heutzutage so viel geforscht wird und gelernt wird, wie eigentlich noch nie. In den entscheidenden Fragen kann sich die Menschheit scheinbar nicht weiterhelfen. Denkt mal an die zahllosen Kriege, an die Gewalttaten in der Welt. Ja, oder denkt an die Zerstörung der Umwelt. Oder denkt ganz persönlich mal an die Familien. Wie viel Zank und Streit gibt es da und wie viel entsetzliche Fehlentscheidung. Die Bibel sagt klipp und klar, nur von unserem Schöpfer kann dem Geschöpf geholfen werden. Es gibt bei Martin Luther ein Liedvers, an den ich da immer wieder denken muss. Da dichtet Luther, da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend übermaßen. Er dacht an seine Barmherzigkeit, er wollt uns helfen lassen. Und dann im zweiten Vers, er sprach zu seinem lieben Sohn, die Zeit ist hier zu erbarmen, fahr hin meins Herzens werte Kron und sei das Heil den Armen. Und so ist es. Deshalb ist Jesus zu uns von Gott gesandt, um uns wirklich weise zu machen. Und damit wir erkennen, worauf es im Leben nun wirklich ankommt Und vor allen Dingen, wie wir in den Himmel kommen. Durch Jesus werden wir in drei Lebensbereichen weise gemacht. Nämlich zum Ersten, dass wir mit Gott klarkommen, indem Jesus uns vor Gott zur Gerechtigkeit wird. Das ist das Erste, die Grundlage. Und das Zweite, was Jesus uns deutlich macht, wie wir mit den Menschen klarkommen können, indem Jesus uns zur Heiligung befähigt. Und dann noch das Dritte, nämlich wie wir mit unserem eigenen Ende klarkommen, indem wir durch Jesus die Erlösung erhalten. Zum Ersten, wie wir mit Gott klarkommen. Das habe ich sogar mit meinen Freunden im Fitnessstudio diskutiert. Wie wird es dir denn ergehen, wenn du dein Leben einmal vor Gott verantworten musst? Antwort: Aber Herr Pfarrer, ich glaube doch gar nicht an Gott. Und überhaupt, was heißt hier sich rechtfertigen vor Gott? Wenn ich mich rechtfertige, dann nur vor mir selber. Und wenn es mal ganz dick kommt, vielleicht noch vor der Polizei. Da ist noch ein anderer Sportfreund. Na, ich würde sagen, der glaubt so ein bisschen an Gott. Und der meinte, also wenn das der liebe Gott nicht so ganz genau nimmt, dann müsste es eigentlich ausreichen. Die Antwort des dritten Befragten gefiel mir da viel besser. Er sagte nämlich, wenn es so ist, dass Gott tatsächlich alles hört und sieht, dann reicht's bei mir nicht, um in den Himmel zu kommen. Ich habe dann weiter gefragt, ja, was denkt denn Gott, wenn er so auf dich schaut? Ja, also ich vermute, wenn Gott auf mich sieht, dann hat er beständig schlechte Laune. Liebe Gemeinde, an der Stelle war mir dann klar, dass ich zur Sache kommen muss. Und dass ich ihm etwas von Jesus sagen muss und von der Vergebungsmöglichkeit. So wie ich das eben damals bei meiner eigenen Bekehrung begriffen habe. Ja, morgen werden es übrigens genau 47 Jahre, als bei mir der Groschen fiel. Und eigentlich hatte damals der Prediger gar nicht viel gesagt. Er hatte auf das Kreuz gezeigt und hatte gesagt, alle deine Sünden, die dich so bedrücken, die hängen dort am Kreuz. Und die sind dort so festgenagelt, dass sie dich nie mehr vor Gott verklagen werden. Ja, und dann hat er sogar aus dem Alten Testament mir von Jesus vorgelesen, Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das war das Entscheidende. Ich wollte damals natürlich noch mehr wissen und habe dann weiter gefragt, ja, wozu gibt es denn eigentlich dann noch ein jüngstes Gericht? Die erlösende Antwort, die lautete, Georg, in diesem Gericht wirst du nicht verurteilt, sondern da empfängst du nur noch deinen Freispruch. Denn Gott ist auch darin gerecht, dass er dich nicht zweimal straft. Denn das Kreuz Jesu, liebe Gemeinde, das ist das vorweggenommene Endgericht. was uns hätte sonst treffen müssen, wenn Jesus es nicht getroffen hätte. Und so ist Jesus für uns von Gott gemacht zur Gerechtigkeit. Mein lieber Predigthörer, wenn Gott auf dich schaut, dann bekommt er keine schlechte Laune. Weißt du, was er da sieht? Er sieht vom Himmel aus dein ganzes Leben vom Blute Jesu bedeckt. Und du weißt ja, dass geschrieben steht, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Nun kannst du natürlich fragen, ja, brauche ich also gar nichts mehr zu machen? Na, ein bisschen schon, würde ich sagen. Du musst das glauben. Du darfst das glauben und annehmen. Und dadurch wirst du zum Gotteskind. Durch den Glauben wird dein Verhältnis zu Gott ein total anderes. Und darin unterscheidest du dich meilenweit von allen ungläubigen Menschen. Denn es steht geschrieben, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Nun, ich habe sehr oft erlebt, wenn ich Menschen nach der Bilanz bei Gott fragte, dann wurden alle möglichen guten Taten aufgezählt, die in den Himmel bringen sollen. Aber liebe Gemeinde, diese scheinbare bürgerliche Gerechtigkeit, die hat immer Lücken. Die ist sehr oft geprägt von Eigensucht und von Illusionen durchsetzt. Höre jetzt den einzigen Weg zum Heil. So schreibt der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief im 5. Kapitel. Gott hat Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Was für eine Offenbarung. Besonders diese Worte, die Gerechtigkeit, die allein vor Gott gilt. Nur diese Gerechtigkeit gilt vor Gott. Und Gerechtigkeit vor Gott entsteht allein dadurch, dass Jesus uns in das rechte Verhältnis zu Gott bringt. Und das konnte nur Jesus tun. Denn er war immer in der rechten Stellung zu Gott. Er lebte immer recht und richtig. Er war gerecht. Und die frohe Botschaft heißt, wenn wir uns mit Jesus verbünden, an ihn glauben, dann geht seine Gerechtigkeit auf uns über. Und diese Gerechtigkeit erkennt Gott total an. Das ist das Herzstück des christlichen Glaubens. Ja, wie sage ich es meinem Kind? Ne? Meinen Konfirmanden habe ich das immer so erklärt, Gott hat gewissermaßen zwei Stühle aufgestellt. Ein Gerechtigkeitsstuhl und ein Gnadenstuhl. Und unser Glaube besteht eigentlich darin, dass wir immer wieder von diesem Gerichtsstuhl Gottes zum Gnadenstuhl fliehen, wo Jesus uns umfängt und wo er uns von allen Anklagen des Gewissens schützt. Ja, manchmal hat ein Seelsorgekind mir auch geklagt und gesagt, Herr Pfarrer, das ist aber alles so schwer verständlich mit der Rechtfertigung und der Gerechtigkeit vor Gott. Ich fürchte, ich habe es immer noch nicht richtig kapiert. Ich habe dann manchmal gesagt, wenn unser letztes Stündelein kommt, dann werden wir in unserem Herzen verstehen, was wir vielleicht mit unserem Kopf im Moment noch nicht ganz verstehen. Und so habe ich es jedenfalls erlebt damals bei unserem Falk Usemann. Ich weiß nicht, wer ihn noch kennt. Er gehörte damals zu unserer jungen Gemeinde. Und er lag als 17-jähriger Jugendlicher im Sterben. Und ich war bei ihm. Mit welchem Verlangen hat er diesen Trost Gottes getrunken? Wie hat er mit ganzem Herzen die Vergebung durch Jesus ergriffen und die Gnade Gottes erlangt? Also da habe ich das erste Mal diesen Liedvers begriffen in dem Lied Haupt voll Blut und Wunden, wo es heißt, wenn mir am allerbängsten wird um das Herz sein, dann reiß mich aus den Ängsten, Kraft deiner Angst und Pein. So wird Jesus unsere Gerechtigkeit. Liebe Gemeinde, jetzt kommen wir zum zweiten Geschenk, was uns Gott macht. Nämlich Jesus ist uns auch zu unserer Heiligung gemacht. Was ist Heiligung? Die Konfirmanden sagten, ja, wenn man sich also ganz sehr anstrengt, dass der Charakter ein kleines bisschen besser wird, das ist Heiligung. Und meine Freunde im Fitnessstudio sagen, Heiligung ist vielleicht sowas, wenn man also versucht, sich das Saufen oder Rauchen abzugewöhnen und wenn man dann in die Kirche eintritt. Liebe Gemeinde, diese Antworten sind sehr mangelhaft. Heiligung meint einfach, dem Herrn Jesus ähnlich werden. Und das hat positive Folgen. Wir hörten ja, durch die Gerechtigkeit komme ich mit Gott klar. Und durch die Heiligung komme ich mit den Menschen klar. Durch die Gerechtigkeit Jesu, da wurde ich zum Gotteskind. Aber ein Kind muss natürlich wachsen. Und das nennen wir die Heiligung. An dieser Stelle klagen viele Christen, ja, ich schaffe das nicht mit der Heiligung. Das ist so anstrengend mit dem christlichen Wachstum. Aber liebe Gemeinde, dieses Predigtwort gibt uns die entscheidende Hilfe. Jesus ist uns gemacht zur Heiligung. Das heißt ganz einfach, die Heiligung an uns und in uns geschieht immer dann, wenn wir in der Verbindung mit Jesus leben. Also wenn wir sein Wort hören, wie jetzt. Oder wenn wir mit ihm sprechen, im Gebet. Wenn du im Jesus-Kontakt bist, dann färbt Jesus auf dich ab. Ich weiß, das ist so ähnlich wie bei alten Eheleuten. Die werden sich im Laufe der Zeit immer ähnlicher, wenn sie sich verstehen. Man übernimmt dann viele Ansichten und Verhaltensweisen des Partners. Und manche Ehepaare, die ähneln sich im Laufe der Jahrzehnte dann auch äußerlich. Und so soll es auch zwischen dir und Jesus sein. Heiligung. Also dazu noch einen guten Tipp, den ihr vielleicht schon kennt. Vor jeder Entscheidung frage dich, was würde Jesus dazu sagen? Wie würde er sich jetzt verhalten? Was würde er machen? Und du weißt doch, dass Jesus immer neben dir steht, dass er alles sieht und hört, was du in deinem Alltag sagst und tust. Die Heiligung hat viele positive Auswirkungen. kommst dann tatsächlich mit den Menschen besser klar. Und der erste Mensch, mit dem du klarkommen musst, das bist du selber. Also, wenn ihr es nicht weiter sagt, die meisten Probleme in meinem Leben hatte ich mit einem gewissen Georg Scheuerlein. Was war da alles dann nötig an Heiligungsschritten bis heute? Also ich wurde mal gefragt, Georg, was war eigentlich das Schönste bei deiner Bekehrung? Und meine Antwort war, das Schönste war dieses überwältigende Gefühl einer unendlichen Befreiung. Das war eine Erlösung. Ich wurde von mir selber befreit. Endlich war ich mich selber los. Ich wurde von mir selber befreit, von unzähligen Egoismen gelöst. Nun war ich nicht mehr gezwungen, ständig nach meinem eigenen Vorteil zu streben. Ich musste nicht mehr Sklave von allen möglichen Trieben sein. Ich musste nicht mehr irgendwelchen ehrgeizigen Zielen hinterher hecheln. Ich musste nicht mehr versuchen, allen Menschen es recht zu machen und zu gefallen. Ich musste mich nicht mehr überall selber verteidigen. Ich gehörte ja zu Jesus. Er verteidigt mich. Das ist mir damals klar geworden. Seine Liebe wurde mir wichtiger als aller Beifall der Menschen. Ich habe mich nie in meinem Leben so wohl gefühlt wie in den Tagen damals. Das ist wahr. Und davon zehre ich heute noch. Also es war auch durchaus hilfreich, dass mich der Heilige Geist auch an verschiedenen Stellen in meinem Gewissen zwickte. Es galt ja, Dinge abzulegen, die Gott nicht gefallen konnten. Das war bei mir damals so ähnlich und ist eigentlich heute noch so, wie es mir neulich ein junger Mann erzählte. Er sagte nämlich so, weißt du, neulich im Fernsehen, da lief ein Ferkelfilm, so nannte er das. Anfangs war alles noch ganz harmlos, aber dann wurde die Sau rausgelassen. Und plötzlich fragte mich eine leise Stimme, Hans-Peter, warum schaust du dir eigentlich diesen Mist an? Warum machst du dein Herz zu einem stinkenden Müllkübel? Also Fernseher aus, erstmal auf dem Balkon, Gehirn auslüften. Die Sportschau kann ich später mir immer noch mal angucken. Liebe Gemeinde, dieser Hans-Peter hat es richtig gemacht. Gehe hin und tue desgleichen. Dabei wird es dir ähnlich ergehen wie mir und dem Hans-Peter. Man erlebt in der Heiligung auch Rückfälle. Also bis heute ist es so, dass ich immer wieder um Vergebung nachsuchen muss. Und ohne Jesus gibt es keine Vergebung. Ich mache mir das immer an einem Waschvorgang klar. Die Bekehrung war gewissermaßen die große Wäsche. Ja? Die Totalreinigung des Lebens vor dem verbindlichen Christsein. Aber dann müssen bis zum heutigen Tag immer wieder solche kleinen Wäschen erfolgen, die tägliche Vergebungsbitte. Und es gibt Tage und Wochen, da geht es mit der Heiligung recht gut voran, aber dann gibt es auch Zeiten, also da scheint es fast rückwärts zu gehen oder zumindest stagniert es. Auf jeden Fall, ein Christ ist in der Heiligung immer in Bewegung, immer in der Veränderung. So ähnlich wie der Mond, ne, der ständig zunimmt oder abnimmt. Aber das Ganze gesehen kommen wir bis an unser Lebensende in der Heiligung deutlich voran. Das liegt aber nicht an unserer Tüchtigkeit, sondern an der Treue Gottes. Und wenn du als Königskind Gottes wieder einmal hinfällst, dann heißt die Devise aufstehen, Krone zurechtrücken, weiterlaufen. Du weißt doch, Jesus ist uns von Gott gemacht zu unserer Heiligung. Ja, liebe Gemeinde, an dieser Stelle müsste ich nun noch ganz viel Zeit zum Predigen haben, denn ich müsste schildern, wie segensreiche Auswirkungen unsere Heiligung auf unsere Mitmenschen hat. Aber das schaffen wir heute nicht mehr, darüber muss ich aber unbedingt ein andermal predigen. Ich will jetzt in Kürze nur so viel sagen. Auch wenn wir Heilige sind, heißt das nicht, dass wir uns als Säulenheilige von unserer Umwelt absondern dürften oder ins Kloster gehen müssen. Jesus ist uns gemacht zur Heiligung. Und schau dir mal das Leben Jesu an, wie er sich unter die Mitmenschen drunter gemischt hat. Wie er die Sünde gehasst hat, aber den Sünder geliebt hat. Und wie er alles Gute von Gott zu den Menschen seiner Umgebung hingebracht hat. Und Heiligung also bedeutet auch für uns eben nicht nur, dass wir selber jede Sünde meiden, sondern noch viel mehr, dass wir die gute Welt Gottes in unseren Alltag hineinweben. Und nur wenn wir das tun, dann werden wir keine komischen Heiligen sein, sondern werden wir eine Wohltat sein für unsere Mitmenschen, für Junge und Alte, für Gesunde und Kranke, für Arme und Reiche, für Kluge und Einfältige, für Gotteskinder und Weltkinder. Allein so kommt die Heiligung zum Ziel, zu welcher uns Jesus vom Vater im Himmel gemacht ist. Das Letzte und Dritte. Jesus ist uns gemacht zur Erlösung. Und das hat Gott so gemacht, damit du mit deinem Ende klarkommst. Viele Menschen machen sich das überhaupt nicht bewusst, dass ihr Leben endlich ist. Nur ich mit einem Verwandten gesprochen, der wird demnächst 80 Jahre, sagte: Georg, ich darf gar nicht darüber nachdenken. Gerade musst du darüber nachdenken. Denn die Bibel sagt, unser Leben wäre 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Naja, und manche, denen geht es so wie meiner Mutter, die wird demnächst 95. Aber das sind die von Gott geliebten Ausnahmen. Unser Leben wäre 70 Jahre. Seit meinem 70. Geburtstag weiß ich, jeder Tag, der mir jetzt noch geschenkt wird, ist Nachspielzeit. Wie beim Fußball. Da kann auch noch allerhand passieren, eine Nachspielzeit. Ein bisschen müsst ihr noch zuhören. Es gibt so einen ganz komischen Ausdruck, ich verstehe ihn gar nicht richtig, der heißt, der Weg ist das Ziel. Also, ich glaube das nicht. Auf jeden Fall hat die Bibel über unser Leben eine andere Sicht. Nämlich, da heißt es so, unser Christwerden ist der Start. Gerechtigkeit vor Gott. Und dann kommt unsere Bewährungszeit, die Heiligung. Und erst danach, nach dem irdischen Lebensweg, also in der Zukunft, da liegt das Ziel. Da liegt die Erlösung, da liegt das ewige Leben. Liebe Gemeinde, ich freue mich auf den Himmel. Warum? Weil dort alles vollendet wird, was wir hier nur stückweise wissen oder erreichen und schaffen. Im Himmel wird unsere Heiligung vollendet werden. Da sind wir wirklich total Heilige, um Jesu Willen. Im Himmel werden wir alles schauen, was wir hier über weite Strecken nur glauben müssen. Und der Apostel Paulus, der denkt nämlich an den Himmel, wenn er im Römerbrief schreibt, wir sehnen uns nach des Leibes Erlösung. Daran denke ich immer mit Freuden, wenn mir mein Leib, wenn mir meine Gesundheit zu schaffen macht. Des Leibes Erlösung. Welche Herrlichkeit wird uns im Himmel umgeben? Ich habe ein gewaltiges Zeugnis gehört vor wenigen Tagen. Der russlanddeutsche Pastor Andreas Berglesow hat das in einem Video geschildert. Der ist bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Viele seiner inneren Organe wurden zerstört, das Herz hörte auf zu schlagen. Der war wirklich mausetot. Die Ärzte und Schwestern haben ihn in die Leichenhalle gebracht. Aber seine Seele, die kam gewissermaßen in den Vorhof des Himmels. Und dort war es so herrlich, dass er nur einen Wunsch hatte. Ich will nicht wieder zurück. Aber Gott selbst hat mit einer Stimme gesprochen, die durch das ganze Weltall schallte. Du gehst wieder auf die Erde zurück. Du hast noch einen Auftrag. Du musst den Menschen hier sagen, dass sie sich auf dem breiten Weg zur Hölle befinden und soll sie zurückführen auf den schmalen Weg zum Paradies. Heute ist er übrigens Pastor einer Gemeinde in Bochum und sein Zeugnis ist von diversen Ärzten bestätigt worden. Ich empfehle es nachdrücklich. Liebe Gemeinde, am Schluss meiner Predigt muss ich noch sagen, unser eigener Beitrag, dass wir in den Himmel kommen, dieser Beitrag ist sehr bescheiden. Bedenke, alle Weisheit für den rechten Lebensgang kommt von Jesus. Unsere Gotteskindschaft bewirkt allein Jesus. Unsere Heiligung ermöglicht uns allein Jesus durch den Heiligen Geist und durch die Vergebung. Und dass sich uns die Himmelstür öffnet, das ist allein die Gnade Gottes, um Jesu Willen. Es ist tatsächlich alles an Jesus gelegen. So wie es Martin Luther in seinem Katechismus beschreibt, dass Jesus Christus mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut, auf das ich sein Eigentum sei und unter ihm lebe, in ewiger Gerechtigkeit und Seligkeit, gleich wie er auferstanden ist vom Tode, lebt und regiert in Ewigkeit. Amen.